3, 2, 1, 0, Ende aus, Mickey Maus, los geht's.
Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
Tschüss, Tele 5. Die Liebe meines Lebens ist vorbei. Wir können's noch nicht glauben, wir sind frei. Jetzt gehen wir andere Wege, sagt Goodbye. Damit sind wir, liebe Zuhörer, in Weihnachtsstimmung angekommen. Und wie jede gute Sendung beginnen wir mit einem Goodbye. Die Meldung der Woche hieß Kai. Und es reimt sich. Und Thomas, du bist auch da.
Und ich bin so traurig.
Warum?
Wegen Kai.
Was macht er denn?
Ich glaube, Kai geht.
Wohin?
Das weiß kein Mensch. Das ist ein Geheimnis, glaube ich.
Und alle, die jetzt Pipi in den Augen haben und denken, kann dieser Mann nicht aufhören zu schwafeln und einfach weiter singen? Am Ende des Podcasts gibt's den ganzen Song. Aber, nee. Ja, ich kann es nur sagen, leichte Gemüter, sensible Gemüter sollten es nicht hören, weil ihr zerfließt vor Sehnsucht. Es ist Neil Diamond, September Morn, und ich habe was mit Kai und Tele 5 drauf getextet. Und ich und Timo haben uns in den letzten Monaten abgemüht, diese Mischung hinzukriegen. Ihr werdet hören, dass es misslungen ist, aber ich will es trotzdem anbieten. So, jetzt erzähl nochmal von diesem Kai, lieber Thomas.
Also ich finde das Lied wunderschön. Schöner kann ein Podcast eigentlich überhaupt nicht anfangen.
Ist das ein neuer Indikativ dann quasi?
Ja, genau. Und ich las, dass du dich Impresario nennst.
Ich wurde Impresario genannt, aber ich weiß mich zu erinnern, dass Thomas Lückerath, den ich hiermit ganz herzlich grüße und bei dem ich mich ganz, ganz toll bedanke für einen wahnsinnig tollen Text, der mich sehr, sehr gefreut hat, aber selbst ich bin noch nicht so weit, dass ich Texte bestellen kann, den hat er also tatsächlich selber geschrieben. Ich habe meine Arbeit mal mit dem eines Impresarios aus früherer Zeit verglichen, weil Privatfernsehen, so wie ich es gelernt habe oder wie ich es verstanden meinte, so muss man es wohl sagen, hat was mit Spektakel zu tun und was mit Aufwand und mit Show und mit Rausgehen. Und es war eben der Zirkusdirektor und das war mir zu unseriös vom Titel her. Und deswegen habe ich den Impresario gefunden, weil früher hießen die Kulturmanager so. Das waren die Sinnstifter von, also alle, die Callas hatte einen Impresario und Mario Lanza hatte einen Impresario und große Opernhäuser hatten Impresarie, was immer der Plural ist.
Ich finde den Begriff unglaublich passend, weil ich hab mal bei Wikipedia nachgesehen, was das eigentlich bedeutet. Und es kommt tatsächlich aus dem Opern- oder Theaterhaus und bezeichnet den Produzenten, den Intendanten. Intendanten gibt es ja beim Fernsehen interessanterweise ja auch. Aber verstanden als Geschäftsführer, verantwortlich für Finanzen, hallo, ne? Und für die wirtschaftliche Auswertung, für die Vermarktung des Produktes. Ja, kann man das besser beschreiben?
Ja, ich würde mich so gar nicht beschreiben. Ich bin das alles auch, aber ich war vor allen Dingen ein Mensch der Künstler. Und der Künste, ja, nur, was heißt ich war, ich
aus bin. Aus dem Theater- und Opernbereich kommt, dann ja wohl eindeutig Künstler, ne?
Ja, und jetzt ist es halt so weit gekommen, dass der Discovery-Konzern, der durch D-Max, TLC und Eurosport in Deutschland bekannt geworden ist, Tele 5 gekauft hat, was natürlich ein wahnsinniges Kompliment ist an Tele 5. Und ja. Denn wir sind ja jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 18 Monaten gekauft worden. Und wenn amerikanische Konzerne ein Wettbieten abhalten um uns, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Aber es ist natürlich trotzdem ein Einschnitt und auch ein Verlust für mich, nämlich der meines Arbeitsplatzes. Das habe ich aber freiwillig herbeigeführt. Und es ist ein Verlust von Zusammengehörigkeit mit meinem Team und ein ganz neuer Abschnitt kommt. Aber was sagt der Markt dazu, Thomas?
Was sagt der Markt? Interessanterweise hast du gerade in dem Lied doch selber von Freiheit gesprochen, oder? Frei.
Ja.
Ja. Das ist doch eigentlich das, was wir uns immer wünschen, ne? Dass wir die Freiheit haben, unsere Entscheidungen zu treffen. Genau das hast du jetzt gerade gemacht. Der Markt, der, was wird der Markt sagen? Der Markt wird sagen, Kai ist verantwortlich für das Produkt, das er hinterlässt.
Oh nein, bitte nicht.
Master of Disaster. und alle werden sich fragen, die erste Frage ist, was macht Kai? Die wirst du uns sicherlich auch am Ende des Podcasts beantworten. Und die zweite Frage ist, was machen die mit Tele 5?
Das musst du mir beantworten, weil du bist da cleverer.
Ich bin clever.
Ihr schaut ja auch als Media, also als Leute, die Gelder, fremde Gelder investieren in Konstruktionen wie Fernsehsendern und Konglomeraten, strategisch auf solche Sachen. Also wie verändert sich die Preispolitik zum Beispiel, wie verändert sich vielleicht eine Zielgruppenansprache von den Sendern und so weiter. Und das müssen die Mediaagenturen, die Werbeagenturen ja für ihre Kunden auch einschätzen können. Und das halte ich schon für sehr spannend.
Das werden die beobachten, selbstverständlich. Was sie wissen aus der Vergangenheit ist, dass sie bei Tele5 eine geringe Reichweite kaufen, aber eine sehr stabile, eine immer stabilere, eine wachsende. Das Wachsen hat mit dem Programm zu tun, also mit dem Impresarié, die dafür verantwortlich sind. Die werden erstmal gar nichts machen, die werden einfach nur beobachten. Und das Blöde ist ja, dass Mediaplaner immer nur auf Zahlen gucken, ja. Jedenfalls 99%. Und die beobachten einfach die Zahlen und wenn die Zahlen weiter stabil sind, dann gibt es weiter Umsätze. Und wenn sie einbrechen, gibt es weniger. Und sie gucken halt selten aufs Programm.
Warum ist das eigentlich so?
Weil es einfacher ist, die Maschine. Im Grunde genommen gucken ja gar nicht mal Mediaplaner auf die Zahlen, sondern es ist ja eine Maschine, die sich selbst beobachtet und danach austariert, welcher Sender wie viel Umsatz bekommt. Das hängt fast ausschließlich von Zahlen ab. Ja? Zuschauer in bestimmten Zielgruppen. Auf das Programm wird da wenig geguckt.
Das ist komisch. Mein Gott, ne?
Früher haben wir nach Programm geplant.
Echt? Ihr Füchse? Ja, mein Gott, das ist ja ein wilder Haufen gewesen. Nach Programm auch noch, nach Inhalten. Vielleicht noch darüber nachgedacht, warum die Zuschauer welches Programm gucken? Nee. Ehrlich?
Ja, auch in welcher Stimmung sie gucken. Und wir hatten mal, die Anekdote muss sein, für Arcor eine Zielgruppenwende. Die hatten immer Männer angesprochen und wir stellten fest, dass die Frauen eine sehr wesentliche Rolle spielen bei der Entscheidung für DSL. Und das führte dann zu einem kompletten Churn. Wie gesagt, wenn wir die Frauen erreichen wollen im Fernsehen, die Männer aber auch, dann müssen wir die Filme auswählen, wo die Frauen den Männern sagen so, und du guckst jetzt mit.
Mhm.
Ja, weil wenn
ich glaube, deswegen ist Netflix gegründet worden.
wenn du eine männliche Zielgruppe hast, dann hast du halt Science Fiction und Action und da guckt ja keine Frau mit, ne?
Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist totale Scheiße.
doch. Und aber so ein Film wie Schlaflos in Seattle, den würde ja kein Mann freiwillig gucken.
Ne? Überhaupt nicht. Ich habe den so gerne geguckt und schaue ihn so gerne heute noch, weil ich so gerne weine.
Der ist wunderschön, der Film. Oh. Ja. Aber das ist der typische Film, wo die Frau sagt, so, und du guckst jetzt mit. Wir gucken jetzt Schlaflos in Seattle. Hm. Und das ist eine der wenigen Chancen, die man hat, wo man Männer und Frauen gemeinsam von dem Bildschirm hat. Ja, wir haben tatsächlich ein Programm geplant. Das war völlig verrückt.
Und heute wird dann also geht's nur noch um Zahlen. Und auch nach Altersgruppen, Geschlecht, also so wahnsinnig viel kann die GfK ja gar nicht anbieten diesbezüglich.
So furchtbar viel hat sie da gar nicht. Weshalb man als Agentur natürlich versucht, diese Genres, die es gibt und die Verfassung, in der man ein bestimmtes Genre sieht, wiederum in Zahlen zu verpacken, damit die Maschine das beobachten kann. Mhm. Also insofern alles tun, damit ja keine Menschen mehr involviert sind. Das ist schon traurig.
Und dann kommt Corona.
Und dann kam Corona. Aber nein, dann kam Kai. Sag mal, weißt du eigentlich, wo dein Name herkommt?
Ja, aus Nordfriesland.
Nein.
Okay, alles klar. Dann weiß ich es nicht.
Du siehst, ich bin heute, was ja selten vorkommt, sehr gut vorbereitet. Dein Name stammt von Caius.
Der Römer?
Und ja. Der war Bischof von Rom, so 302 bis 300 vor Christus. Mhm. Vor oder nach? Nee, das war ja danach.
Wieso? Das ging noch vor. Rom war ja nicht nur nach. War es eigentlich Rom? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ist doch auch scheißegal. Caius, sowieso alles erfundene Geschichten.
Und der Bischof von Rom, so nannte man, bevor es den Papst gab, die Päpste. Das war der Bischof von Rom. Und darauf geht dein Name zurück. Ist das nicht wundervoll?
Nee.
Der hat aber die Christen unterstützt und dafür gesorgt, dass sie nicht unterdrückt wurden.
Ja, beeindruckt mich jetzt auch nicht so großartig.
Doch, guter Typ.
Also ist ein nordfriesischer Name, Kai, und heißt der Doofe.
Das ist verbrieft, ja.
Ich habe ja meine zukünftigen Ziele liegen ja in Nordfriesland. Ich werde also nach Nordfriesland ziehen, werde tatsächlich nicht mehr als angestellter Manager fürs TV arbeiten und so viel kann ich auch sagen, nie mehr, weil das auch jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig für mich nicht mehr so ergiebig war, weil ich habe mich komplett ausgespielt und man muss ja überlegen, am 1. September, als ich das verkündet habe, jährte sich zum 30. Mal meine Privatfernsehzugehörigkeit. Ich bin nämlich bei dir in deiner Heimatstadt am 1. September 1990 bei der IPA Plus am Rheinufer ins Gebäude getreten. Vor 30 Jahren, genau. Ganz kurz nach dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft als Andi Brehme in der 84. gegen Argentinien den Elfer unten vom Torwart aus unten rechts reinschoss, weil Lothar Matthäus zu feige war zu schießen. Und als Karl-Heinz Rummenigge, der heutige Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern München, dem Triple-Gewinner dieses Sommers, darüber reden wir ja heute auch noch, über den Sommer, was eigentlich alles nicht passiert ist in diesem Sommer. Karl-Heinz Rummenigge war neben Gerd Rubenbauer Kommentator der ARD. Der war gar nicht bei Bayern München. Man hat ja so das Gefühl, dass manche Menschen immer nur ein Amt gehabt haben. Genauso wie bei mir. Ich bin ja drei Wochen vor Angela Merkel ins Amt gekommen. Das muss man sich mal überlegen. Und ich wollte sie auch überleben, aber hab's nicht mehr geschafft. Und ich wollte auch gerne noch 40 Arbeitsjahre vollkriegen, aber ich bin bei 38 jetzt hängen geblieben, weil, das habe ich ja getwittert auch, bei 38 Jahre am 1. September, am gleichen Tag, als ich gegangen bin, habe ich bei der Kölnischen Rundschau zum ersten Mal einen Fuß über die Pforte gesetzt und da hatten wir so ein Treffen mit Azubis. Ich habe Verlagskaufmann gelernt und ich war damals 17 Jahre alt und habe gesagt, hallo, mein Name ist Kai Blasberg, merken Sie sich den Namen, den werden Sie noch oft hören. Und das fand ich dann so wahnsinnig sympathisch für einen 17-Jährigen und ich fand, dass so ein Kreis sich geschlossen hat. Am 1. September 2020 endet das dann alles. Und das ist ganz wunderbar und ich bin dem Leben sehr, sehr dankbar, dass das so sein darf. Und ich war sehr, sehr gerührt über ganz viele Reaktionen. Wenn ich die jetzt alle vorlesen würde, dann wäre das Podcast morgen noch nicht zu Ende. Und toll, und wenn man so viel Zuspruch bekommt, dann kann ich nur sagen, tolle Fans, tolle Zuschauer, tolle Werbungtreibende, tolle Agenturleute, tolle Künstler, tolle Mitarbeiter. Ein paar haben sogar geweint in meinem Angesicht. Es war einfach schön.
Also ich habe ja heute Morgen auch Twitter aufgemacht und das ist schon bemerkenswert, ja, wenn Tele5-Zuschauer dir bei Twitter auf Twitter danken.
Für Tele5.
Das ist, glaube ich, noch nie passiert.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Einem,
das,
An einem Senderchef stand. Wow.
Ja. So, aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel für Leute wie mir, für Männer, ist ja etwas minder privilegierte Geschlecht, habe ich die Sommerstaffel-Maskengarnitur anfertigen lassen mit etwas größeren Köpfen ab 59 Zentimeter. Und dann habe ich eben aufgerufen und dann haben sich die Männer mit den großen Köpfen auch bei mir schamhaft gemeldet, dass sie so riesen Ommen haben. Und die kriegen jetzt von mir mit längeren Bändern so Sommermasken zugeschickt. Und das macht halt heute keiner mehr. Ja, und ich mache sowas wahnsinnig gerne, nicht weil ich mich so gerne profiliere, sondern weil ich so viel Freude daran habe, sowas Direktes zu machen. Deswegen mache ich auch so einen Podcast, weil das so viel Freude macht, direkt so mit dir zu sprechen und darüber alles so labern zu können, was einem so gerade auf der Seele liegt. Und das geht total verloren. Und das ist sehr, sehr schade, dass das verloren geht.
Die Freude festzustellen, dass Männer im Alter in die Breite gehen, auch im Gesicht.
Ja, genau. Ich glaube ja, dass das der Knochenumfang des Kopfes ist.
Ja, irgendwas wird da breit getreten.
Ja, vieles wird sehr breit, ja.
Sag mal, Podcast. Was schätzt du, wenn man bei Google Podcast eingibt, zwei Herren mit Hund?
Oh Gott.
Wie viele Ergebnisse da kommen?
Ich glaube, nicht so viele.
450.000.
Was?
Ja.
Also extra, ja, die meinen dann Hund, oder? Ja,
mit Hund. Und so die ersten 5-6 Seiten gehören uns ganz alleine. Danach verwächt sich das natürlich, wie immer.
Wollen wir an dieser Stelle mal erklären, was das ist? Vielleicht haben wir ja neue Hörer, weil so unglaublich viele Musikaffine vorne eingestiegen sind mit dem Song. Warum heißt Zwei Herren mit Hund, Zwei Herren mit Hund?
Weil wir zwei Herren sind.
Ja.
Wir sind keinesfalls nur Männer, wir sind Herren.
Ne? Ja.
Und jeder von uns hat einen Hund.
Ja. Und die
du
beiden
hast sogar
sind.
Zwei.
Die beiden sind miteinander verlobt. Und beide verlobt. Sehen sich für Laien ähnlich, weil sie beide sehr hängende lange Ohren haben. Beide sind miteinander verlobt. Das ist der Sir Mortimer und das ist die Tante Else. Und Tante Else hat seit Anfang des Jahres auch ihren kurz vor der Rente stehenden Sohn wieder aufgenommen. Der ist nach Hause gezogen und ist ein sehr fröhlicher kleiner Depp. Und Tante Else ist auch so ein bisschen lätschert, also sie schwächelt etwas. Ich mache mir Sorgen um Tante Else, was du ja von Sir Mortimer auch kennst.
Mortimer wird in diesem Jahr 10. Merkt man schon. Ne? Aber mein Gott, er wird von so viel Liebe umgeben. Aber die beiden müssen sich dieses Jahr noch mal sehen, ne?
Ja, also wir können nicht mehr reisen. Wir sind ja jetzt auf dem Land festgetackert. Ich muss mich jetzt ich will jetzt gar nicht großartig sagen, was ich da machen werde. Es wird was mit ganz vielen Tieren zu tun haben, mit großen Tieren, mit tollen Tieren, mit süßen Tieren, mit so schnuckeligen Rindern. Und wir haben ja den Tönnies-Skandal gehabt in diesem Sommer, in diesem Frühjahr. Und unabhängig davon will ich halt zeigen, dass man einen Frieden herstellen kann zwischen Menschen und Tieren und das Ganze trotzdem dazu führen kann, dass man sehr, sehr gutes und dann hoffentlich sehr, sehr teures Fleisch essen kann. Und darum will ich mich kümmern, weil wir haben da die allerbesten Startvoraussetzungen oben in Nordfriesland mit unserem Bauern Herwig und den vielen süßen Rindern und den vielen tollen anderen Tieren und den tollen Menschen in dem Dorf, dessen Name ich nicht nennen darf, obwohl es jetzt ein Markenartikel wird. Meine Frau wird das nie verstehen, dass das nicht schlimm ist, wenn man weiß, wo der andere wohnt, aber ich sage es jetzt erstmal nicht. Es ist auf jeden Fall ganz toll, was wir da machen werden. Wie war denn dein Sommer so?
Ach, der war recht friedlich. Wir hatten eine Reise nach New York geplant, vor Ewigkeiten. Die konnten wir natürlich nicht antreten und haben dann etwas hierzulande gesucht, das so ganz ähnlich ist wie New York und landeten im Allgäu für eine Woche.
Ja, ich habe die Bilder gesehen im Social Media und es sah ja so ein bisschen aus, als wärst du in Idaho oder so, ne?
Es hatte was von Phoenix, ne? wenn du von Phoenix aus auf diesen roten Berg siehst.
Ah ja, genau. Wissen wir alle ganz genau, wer von Ihnen war noch nicht in Phoenix? Was für Versager haben wir denn als Zuhörer? Das kann ja auch nicht wahr sein. Phoenix, Arizona. Wo spielt Better Call Saul? Das ist nicht in, nee, das ist Albuquerque, ne?
Keine Ahnung, aber Albuquerque finde ich schon deshalb gut, weil das muss man erst mal aussprechen können.
Es gab doch mal so einen Song. Dam, bam, 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 Albuquerque.
Ganz genau, bam. Ja.
So, wir schweifen ab. Wir sind eigentlich für Marketing und Media ein zuständiger Podcast und reden wieder mal überhaupt nicht über Fachliches. Nochmal die Frage, wie war dein Sommer?
Relativ werbefrei.
Hast du keine Pitches gehabt? Hast du keine großen Erfolge zu vermelden? Keine Etat-Anbahnungen, Wechsel hin und her, kreuz und quer?
Doch. Wir haben uns gemeinsam mit einer sehr ansehnlichen Kreativagentur und einer sehr geilen Digitalagentur beworben um einen der attraktivsten Etats des nächsten Jahres.
Oh, meine neue Partei.
Und warten, eine neue Partei. Und warten auf die Entscheidung seit 2 Wochen. Es sind nur 2 Agenturen im Spiel. Und
ist das die SPD?
Das ist nicht die SPD, ich bitte dich.
Hast du mir nochmal erzählt? Also ich werde meinem lieben Freund Lars Klingbeil heute noch schreiben, dass ich jetzt viel mehr Zeit für ihn habe. Nachdem ich heute Morgen das gelesen habe mit dem Impresario, müssen die jetzt mal auf mich zurückgreifen. Denn da habe ich gedacht, ich bin ja jetzt für alle, die es nicht wissen, wieder in die SPD eingetreten nach 28 Jahren. Und wenn denen was fehlt, dann ein Impresario.
Die SPD, die kommt einem mir ohnehin immer näher. Mich hat jetzt die Landtagsfraktion in NRW eingeladen zu einem Talk.
Ja. Mit Thomas Kutschnati.
Die Truppe um ihn. Also die sind schon ziemlich rührig.
Hast du meinen gesehen mit ihm?
Bitte?
Hast du meinen gesehen mit ihm?
Ja, natürlich.
Ja, siehst du. Und das finde ich bezaubernd, dass die sowas machen und finde ich sehr nah. Und ich bin ja jetzt, wie gesagt, dadurch auch Mitglied geworden. Und die sind extrem gut in diesen ganzen Online-Angeboten und wie die mit dir kommunizieren. Und das klappt wirklich toll. Da hat Lars Klingbeil, von dem ich ja sowieso sehr viel halte, auch tatsächlich einen guten Job gemacht, nicht nur von mir behauptet. Also, liebe Hörer, wenn Sie CDU wählen, sorry, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das können Sie jetzt mal die nächste Wahl aussetzen. Sie wählen die SPD oder Sie wählen die Grünen. Die Linken werden Sie nicht wählen, weil Sie es nicht können. Aber wir haben eine strategische Mehrheit links und wir brauchen links, weil wir müssen diese Welt verändern. Und wenn Deutschland das nicht tut, dann wird es niemand machen. Der Chinese ist nicht attraktiv, der Amerikaner ist nicht attraktiv, der Inder ist es schon gleich gar nicht. Und über Wladimir Putin und Recep Erdogan brauchen wir gar nicht zu reden. Wir sind attraktiv.
Im Grunde genommen läuft es auf 2 Dinge hinaus. Die CDU und ihr nahestehende Parteien stehen für Wirtschaft. Die SPD und ihr nahestehende Parteien, denen geht es um das Soziale, um den Menschen. So, und so einfach ist die Entscheidung. Ja? Entscheiden wir in der Zukunft über Menschen oder über Wirtschaft? Und da fällt die Entscheidung relativ leicht. Ne? Es geht tatsächlich nur noch um Menschen in der Zukunft.
Ja, da die Wirtschaft sich ja nicht mehr für den Menschen engagiert. Das ist jetzt sehr grob gesprochen, aber in der Tendenz ist es so. Wir haben ja an dieser Stelle schon öfter darüber gesprochen, dass die Wirtschaft dahingehend pervertiert ist, dass der Konzernkapitalismus Abhängigkeiten schafft, die ungesund sind für eine freie Marktwirtschaft. Weil das freie Spiel der Kräfte eben nicht mehr funktionieren kann, wenn die freie Wirtschaft in Wirklichkeit nur die verlängerte Werkbank der Konzerne sind. Denn die Konzerne sind ja letztlich sozialistische Konstrukte, die skalieren wollen und die gleich machen wollen und die alles vergleichbar machen wollen. Und
Du hast gerade freie Wirtschaft genannt.
Ja.
Das ist schön, weil das ist ja so ein stehender Begriff. Ja? Und das bedeutet ja Freiheit der Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft muss ja kreativ sein. Sie muss für die Menschen sein. Und davon ist tatsächlich immer weniger zu sehen. Ne?
Weil du jetzt wiederum was Interessantes gesagt hast, lieber Thomas, nämlich, dass die kreativ sein muss und für die Menschen. Und die Wirtschaft kann es sich leisten, gegen die Menschen zu arbeiten und nur an sich selber zu denken. Und wir haben halt ganz, ganz viele Beispiele, wo ohne Sinn und Verstand der Konzernkapitalismus alles aufsaugt und alle Bedingungen vorschreibt. Wir waren mal die allergrößte Stärke, war der deutsche Mittelstand. Der ist ja verschwunden in Deutschland. Der ist nur noch vorhanden aus der Eigendefinition. Aber in Wirklichkeit ist der deutsche Mittelstand wie noch nie in seiner Geschichte abhängig von Konzernen. Und die Konzerne bestimmen quasi die gesamte Geschwindigkeit. Und die bestimmen auch die gesamte Geschwindigkeit der Politik. Und zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder sehe ich eine Gegenbewegung von der Politik, dass die einfach sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht so. Das haben wir bei der Abwrackprämie gesehen, dass die das jetzt wieder erwartend mal nicht bekommen haben, sondern tatsächlich mal was anderes gemacht wurde.
Die Politik muss da begreifen, dass der Mittelstand nach wie vor vorhanden ist und nach wie vor auch das Rückgrat der Wirtschaft, aber sie hat keine Stimme, ja. Da sind wir wieder bei Kommunikation. Der Mittelstand, der Deutschland so prägt, hat keine Stimme. Ja, wenn ich die Tagesschau abends anmache, dann höre ich immer nur Siemens und Lufthansa und Großkonzerne. Der Mittelstand ist das, wovon wir leben in diesem Land.
Ja, aber gerade die Konzerne haben ja durch ihren pervertierten Manager Raubrittertum dazu beigetragen, dass der Mittelstand so gar nicht mehr existiert, wie er uns vor Augen ist, noch vor 30 Jahren. Denn wenn eine Firma Dienstleister von der Lufthansa werden will, dann sagt die Lufthansa, erstens Konditionen bestimmen wir, zweitens Ausgestaltung deiner Dienstleistung bestimmen wir, drittens Exklusivität bestimmen wir. Das heißt, wenn du den Auftrag haben willst, mit dem du eigentlich nichts verdienst, dann musst du aber dich auch verpflichten, dass du trotzdem nur für uns arbeitest. Und das ist so weit verbreitet, wie es vor 30 Jahren halt nicht war. Und das ist ganz furchtbar. Und was eben auch ganz furchtbar ist bei dem Konzernkapitalismus, ist dieses Gleichmachen. Das heißt, eine Skalierung in Italien muss identisch sein mit einer in Dänemark. Weil eben alles von Nestlé bis Ferrero gleich getaktet ist und die Channel oder die Einzel-Country-Manager müssen unglaublich darum kämpfen, dass sie ein eigenständiges Profil gewinnen können für ihr Land, weil irgendwo in London, Hilversum oder New York Entscheidungen getroffen werden, nur über diese Zahlenwelt. Und so funktionierte Wirtschaft nie, so wird sie auch nicht funktionieren und so geht sie auch den Bach runter und sie schaffen es ja tatsächlich, dass eben so viel Geld bereitgestellt wird, und jetzt kommt es von einer anderen Ecke, aber da kommen wir gleich zu, dass eben der Erpressungsfaktor immer noch so groß ist, dass die Politik regelmäßig in die Knie geht. Und jetzt zum ersten Mal sieht man anhand der Automobilindustrie, die wohl nicht schnell genug nachhaltig geworden ist, dass die Politik da die Folgsamkeit verwehrt. Aber es gibt immer noch Figuren wie Merz, die sich um die CDU und damit die Kanzlerkandidatur bewerben. Also so ganz weg von dem Thema sind wir noch nicht.
Nee, da zeigt sich ja auch, dass die CDU auf das falsche Pferd setzt, ne? Um in der Tiersprache zu bleiben. Von einer Lufthansa werden wir im Übrigen in fünf oder zehn Jahren in der Tagesschau nichts mehr hören, weil es diesen Konzern gar nicht mehr geben wird. Das haben wir ein bisschen Corona zu verdanken, aber auch die Leute sind so unzufrieden mit diesem Konzernergebnis, ja, mit dem Produkt, das da auf den vorgelegt wird, dass man wirklich erkennen kann, das hat keine Zukunft.
Ja, gut, diese ganze Fliegerei, die wird ja um 30% zurückgehen in Gänze.
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn jetzt weitere Klimaverschärfungen, also die Menschen merken ja immer mehr, dass das wirklich stimmt, was seit vielen Jahren gesagt wird. Und sie merken es am eigenen Leib. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch wahrgenommen wird. Und dass Teile der Panik, die uns über die Medien jetzt so transportiert werden, auch ein bisschen daraus resultieren, dass nicht mehr so die richtigen Antworten gegeben werden, sondern dass die ganz Schlimmen, die wir jetzt immer in den komischen Demos in Berlin sehen, die einfach sagen, ich will aber, dass alles so bleibt, wie ich das haben will, weil ich nämlich das alles so haben will. und andere, die sind dann am Demonstrieren, weil sie sagen, ihr habt auf unsere Kosten gelebt und geraten dann in andere Panik, aber ein Dialog findet nicht mehr statt. Und da fehlt auch die Moderation der Politik.
Ja, ja, da muss die Politik in die Zukunft schauen. Und die Zukunft wird bedeuten, wir müssen uns weiter einschränken. Ja, die bevorstehende Klimakatastrophe ist ja nichts anderes als, also Corona hat uns darauf vorbereitet, auf das, was da kommt. Wir werden, und wir haben es ja jetzt gesehen im Sommer, wo weniger Leute in Urlaub gefahren sind und weniger häufig. Es geht auch, wenn man nur einmal im Jahr in Urlaub fährt. Man muss nicht dreimal. Das wird zu einem Umdenkprozess führen.
Also ich habe bei meiner Medienrezeption im Sommer festgestellt, entweder greife ich öfter dazu, eben wieder lineares Fernsehen zu schauen, dass man sich wieder was vorsetzen lässt, dass dieser Eskapismus aus dieser Netflix-Ursprungswelt nicht mehr ganz so stark ist, sondern ich mehr an der Realität interessiert bin. Ich viele Magazine finde, die so einen Schwenk in sich selber haben, wo diese Themen wie Natur und Veränderung und Nachhaltigkeit ein ganz anderes Gewicht haben, dass ich sehe, weil ich mich auch gerade selber mit dem Thema beschäftige, diese regionale Produktion von Lebensmitteln und dieses ressourcenschonende Vorgehen und dies nochmal erklären, wie sind die ganzen Prozesse eigentlich, die ja auch so ein bisschen losgetreten worden sind um den Tönnies-Skandal, dass da eine Menge in Bewegung geraten ist und dass das ich für sehr hoffnunggebend halte. Dass dieser ganz starke Eskapismus und Konsumismus jetzt doch stark gebremst wurde durch Corona.
Ich habe jetzt gerade die vorletzte Ausgabe von Brand 1 von vorne bis hinten durchgelesen. Das zentrale Thema war Pause. Ja, also wir dürfen uns auch mal eine Pause genehmigen. Und es war so inspirierend, ja, dieses sich zurücklehnen, ein Magazin in die Hand nehmen, lesen und diesen Gedanken freien Lauf lassen. Das habe ich halt am Rechner auch nicht so richtig. Das ist schon wahnsinnig toll. Warum soll das nicht auch alles erhalten bleiben? Ja, mein Netflix, offen gestanden, ich habe Netflix jetzt seit anderthalb Jahren, ich glaube, ich habe es durch. Ja, ich sehe nur noch die gleichen Schauspieler, die gleichen Figuren, die gleichen Plots. Ich mache irgendeinen Film an und nach 10 Minuten weiß ich ganz genau, wie es weitergeht.
Ja, das stimmt.
Sterbenslangweilig.
Natürlich ist es, du kannst ja ein Thema nicht unendlich stressen. Ja, genauso wie du nicht unendlich Talente vervielfältigen kannst. Also wenn du mal die 300 besten Schauspieler der Welt hast und musst aber für 500 Rollen anbieten, dann hast du halt Doppler drin. Und so viele gute Drehbuchschreiber gibt es wohl auch nicht, zumal sie ja jetzt auch schon die Computer, also die KI, das machen lassen. Ich vergleiche das, fällt mir spontan ein, mit einem Erlebnis, das ich im Sommer hatte, oben auf dem Land. Ich habe vor 2 Jahren ja einen Bauernhof gekauft in Nordfriesland und ein Hauptargument meiner Frau, es nicht zu tun, war Internet. Mhm. Und ich sagte, das kriegen wir ja hin, wir sind ja im Jahr 2018 damals, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich hatte auch sofort eine Lösung, nämlich den GigaCube von Vodafone. Und das war ein ganz neues Produkt und wir haben uns den gekauft und zu all unserem Erstaunen bot er das, was er versprach. Was ja heutzutage bei weitem nicht mehr der Fall ist, schon gar nicht in der Telekommunikation. Und wir konnten ganz normale Netflix-Streamings machen, obwohl es ein LTE-Empfangsgerät ist, das WLAN-Signal wandelt. Also technisch praktisch nicht zu begreifen, aber es funktionierte. Und dann haben wir festgestellt im Verlauf dieser 2 Jahre, das wird immer schlechter. Die Leistung, also wir haben sogar so ein Power-Paket gekauft, unendliche Nutzbarkeit für 75 Euro, weil wir halt doch sehr viel mit diesen Medien arbeiten. Und es wurde immer schlechter. Also in Spitzenzeiten abends 0,8 Mbit, obwohl sie uns 50 verkauft haben. Und dann haben wir da angerufen und gesagt, passen Sie mal auf, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen in Lebensmittelladen, kaufen einen Pfund Quark und ist aber nur die Verpackung da. Und ist gar kein Quark drin. Ja, dann würden Sie doch an der Kasse spätestens fragen, sagen Sie mal, ich wollte eigentlich Quark haben, ich wollte nicht die Verpackung kaufen. Und es war dann genau so.
Ich habe jetzt nur noch 0,8 Mbit Quark.
Genau, einen Löffel Quark, eigentlich wollte ich die ganze Familie ernähren. Ja, und der Verkäufer sagt aber, ja, da steht doch Quark drauf, was wollen Sie denn? Ja, dann sage ich, ja, ist nicht drin. Ja, steht da drauf. Ja, ist nicht drin. Ja, steht da drauf. Ist nicht drin. So, das war das ungefähr die Qualität des Vodafone-Gesprächs, bis der dann entnervt aufgegeben hat und uns anbot, den frisch geschlagenen Zweijahresvertrag einmalig kündigen zu können. Sofort. Daraufhin hatte ich den Geistesblitz, dass wir dann gar kein Internet haben, damit uns ja nicht geholfen wäre, der dann uns sagte, ja, das stimmt, aber das wäre ja nicht sein Problem. So, das habe ich mit Vodafone erlebt und ich war wirklich, wirklich ein glühender Verfechter dieser sensationellen Technik, die nur ein einziges Problem hat und dann schließt sich der Kreis zu Netflix, die sterben am eigenen Erfolg, denn er hat es mir dann physikalisch erklärt, wir haben aufgrund der ländlichen Struktur, in der wir wohnen, so wenig Sendemasten und je mehr sich über diesen einen Sendemasten Einheiten einklinken, ist ein physikalisches Problem, dass die Sendeleistung zwar vielleicht so hoch ist, aber es wird halt dividiert.
Ja, also kommt nicht mehr an, ja. Ja,
und je mehr Teilnehmer GigaCube haben, also je erfolgreicher das Produkt ist, desto schneller geht der Erfolg, weil es nicht funktioniert, weil sie das nicht bedacht haben. Nur, was ich Vodafone dann vorwerfe, ist mir das zu verkaufen.
Ja, da haben die das noch nicht gewusst.
Genau, die haben Physik ist in Nordfriesland in den letzten 2 Jahren entdeckt worden. Das gab es früher gar nicht. Genau. Ja. Und bei Netflix eben genau das Gleiche. Das habe ich aber schon vor 10 Jahren vorher gesagt. Sterben an ihrem eigenen Erfolg. Außerdem können sie ihn nicht kapitalisieren, weil sie so erfolgreich sind. Das kennen wir ja aus der guten alten Werbezeit, als Andrea Malgara mal auf mich zugerannt kam und mich anschrie, ob ich denn bescheuert sei, wie denn mein Produkt Schuh des Manitou damals, Erstausstrahlung bei ProSieben, beste Quote aller Zeiten, 50,1%. Das könnte man nicht kapitalisieren, man könnte nur 28% Marktanteil kapitalisieren, weil der Werbemarkt so hohe Summen nicht hergäbe. Haben wir wieder was gelernt. Ja, und das ist eben, aber das ist diese Skalierung, dieses Gleichmachen, da werden Benchmarks aufgesetzt, 12 ist naja, und 28 ist maximal. Und in diesen Lines muss das sich bewegen. Und das war ja auch das, was uns so erstaunlich machte bei Tele5, dass wir halt praktisch nur in Produkte investiert haben, die komplett defizitär waren, aber wir trotzdem von Jahr zu Jahr immer ergiebiger wurden. Und es hat halt keiner verstanden, wie das sein kann. Ja, ich habe es auch nicht verstanden, aber es war so. Und ich wünsche, dass das auch so bleibt. Das wäre nämlich schön für meine Mitarbeiter, die ich sehr lieb habe.
Die Möglichkeit besteht ja. Also man müsste ja schon sehr, sehr viele Fehler jetzt machen, ne?
Um das wieder zu zerstören. Ich glaube, dass unsere Fernsehlandschaft ist ja nicht arm an sehr großen Fehlern.
Da passt jetzt wundervoll ein sehr kurzes Gedicht, das ich entdeckt habe zum Thema Fernsehen. Das stammt von Erich Dorn. Ich trage das jetzt nicht ganz vor, sondern nur vier Zeilen. Dann aber vier, die ich dazu gedichtet habe. Für dich.
Och.
Es fängt also an im Original, der Fernseher. Und lautet folgendermaßen. Er steht ganz hinten an der Wand, mit Holz oder Metall am Rand. Ist oft sehr eckig, selten rund. Das Bild ist scharf und meistens bunt. So geht das ewig weiter. Und jetzt kommt die Zeile, die ich dazu gedichtet habe. Doch Gott sei Dank gibt's Tele5, wo Olli Filme verunglimpft. Ja, alle lieben den Schlifferts Showmaster, vor allem Kai, der Master of Disaster. Schön, oder?
Süß. Ich habe mein eigenes Gedicht bekommen.
Ja.
Ich habe zu dieser Veränderung auch einen Spruch gefunden. Ich habe ihn gar nicht gesucht. Er war in meinem Handy drin, weil ich nämlich wie so ein Opa Sprüche sammel in Notizen. Also früher hat man noch so einen Notizblock gehabt. Ich habe das im Handy drin. Und gemäß meiner Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, habe ich gefunden, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen.
Der geht tief.
Ja. Und wenn wir es ein bisschen morbider wollen, hätte ich da auch was zu bieten. Am Ende will ich nicht erzählen, warum ich sterbe, sondern warum ich gelebt habe.
Ah.
Ja.
Sind wir schon beim Tod.
Ja.
Aber das beschreibt doch alles Freiheit.
Das beschreibt doch alles Freiheit. Und das erzeugt in mir Demut.
Ja. Die Demut, frei entscheiden zu dürfen.
Hm? Weißt du, was mich heute am meisten gerührt hat, außer ich mich selber natürlich dauernd? Ich habe einen Hinweis bekommen, tatsächlich aus der Schläferz-Community, hat eine Freundin eines Geburtstagskindes, die jetzt auch zuhört und auch weiß, dass sie gemeint ist, unsere Jill angeschrieben, ob denn der verehrte Kai Blasberg diese Geburtstagskind an ihrem Geburtstag anrufen würde und gratulieren.
Mhm.
Und das fand ich aus in verschiedenen Ebenen total interessant. Erstens habe ich mich total darauf gefreut, das zu tun. Und habe mir überlegt, das wäre doch eigentlich ein total geiles Geschäftsmodell. Denn zweitens, die wusste sofort, wer ich bin. Die hat mich an der Stimme erkannt.
Ja.
Und flippte dann aus. Also hat sich wahnsinnig gefreut und war gleichzeitig total verlegen und überrascht. Und wirklich der ganze Effekt, den die Freundin herbeiführen wollte. Und das wiederum war dann so eine Rückkopplung für mich, dass ich so eine Freude bereiten konnte, hat mir wieder so eine Freude gemacht. Also es war wunderschönes Erlebnis. Und es war eine winzig Kleinigkeit. Warum machen wir sowas nicht öfter?
Es sind diese Kleinigkeiten, Kai. Es sind nicht die ganz, ganz großen Dinge, sondern das Leben ist so eine, stelle ich mir vor, wie so eine Perlenkette von Ereignissen. Und unsere Aufgabe ist es, darin Freude zu versprühen, ja, die Menschen zu erfreuen mit Dingen. Das tun wir natürlich mit uns selbst, ne, mit uns als Menschen. Und das ist eigentlich der Wert. Und das ist das, was du da erkannt hast. Wie viel Freude das macht, Freude zu geben.
Puh. Kommen wir doch nochmal zu dem eigentlichen Ansinnen, das wir hatten, als wir uns vor 2 Jahren in Düsseldorf in den Hafen gesetzt haben. Dieser Laden ist zugemacht worden, ne? Ist das der Laden, wo wir uns getroffen haben?
Nee, Geris hat nach wie vor auf.
Ah, okay. Welcher ist denn da zugemacht worden?
Nicht Harry, Henrys Bistro, nein, Harrys Bistro, wie heißt er denn nun? Gegenüber.
Hast du das in Düsseldorf, in der Medienstadt Düsseldorf, im Alltagsbild jetzt schon festgestellt, dass sich Corona reinfrisst in die Gesellschaft?
Nein, das kann man noch nicht sagen. Es gibt überall ein Aufbäumen. Weil wir haben heute den 4. September, der Herbst hat gerade erst angefangen. Das, was auf uns da noch zukommt, an Pleiten, an Schließungen, also Leute, die Unternehmen, Restaurants, die bis jetzt durchgehalten haben, davor habe ich ein bisschen Bammel.
Ja, und dann noch ein Influenza-Virus dazu, obendrauf.
Wenn das noch dazu kommt.
Dann wird Jens Spahn auch noch sich zum Vorsitzenden antreten lassen. Das erwarte ich übrigens. Aber anderes Thema.
Vorsitzenden von?
CDU.
Also, ja, ich meine, genauso, du hast vorhin Lars Klingbeil erwähnt für die SPD. Da muss eine neue Generation ran.
Ja, aber wir Sozen haben die Entscheidung getroffen. Wir wollen ein konservatives Volk erreichen. Und das kannst du nur mit einem konservativen Sozialdemokraten, so wie Helmut Schmidt das eben früher auch war. Da ist der Olaf schon eine ganz gute Wahl. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum fremdeln so viele Leute mit dem Mann? Der war ja in Hamburg außerordentlich erfolgreich und auch ein großer Wahlsieger, ja, der hat absolute Mehrheiten für die SPD geholt und da waren wir schon alt, also es ist noch gar nicht lange her und der hat ja, ich meine gut, vielleicht ist er nicht der typische Generalsekretär, aber ich meine, wenn ich mich so umgucke bei der CDU, was die an Personal anbieten und das ist ja gar nichts, ehrlich gar nichts, wie eine Volkspartei so kaputt gehen kann, obwohl man ja eigentlich meinen könnte, gerade im Schatten der Frau Merkel könnten sich ja ein paar warm laufen. Das ist ja tot. Das ist ja ein Totentanz. Diese
Jugend. In ihrem Schatten ging das nicht. Aber von Olaf Scholz wird berichtet, dass er sogar Witze erzählt im engen Kreis.
Er ist ein total aufgeräumter und freundlicher und gebildeter Mann. Und auch sehr hat eine sehr jugendliche Ausstrahlung, obwohl er auch schon 60 ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Wähler ja auch alle so alt sind. Es nutzt ja nichts, auf eine junge Zielgruppe zu gehen, wenn die gar nicht da sind und wenn die gar nicht wählen. Denn in der nächsten Wahl wird ja die Zahl vom letzten Mal, die ich hier in diesem Podcast auch schon öfter mal bemüht habe, noch größer Differenz sein. Es waren 23 Millionen bei der letzten Bundestagswahl über 60 und 9 Millionen unter 30. Mhm. Ja, und das wird beim nächsten Mal 25-8 sein oder so ähnlich. Und by the way, lieber AfD.
Das. Die sowohl SPD als auch CDU ernähren sich in erster Linie von über 60-Jährigen. Aber die Frage ist ja, wer gibt den Ausschlag für die Mehrheiten? Und das können die jungen Leute tun, wenn die Wahlbeteiligung steigt. Die Chance haben sie.
Ja, das haben wir ja in England gesehen. Wenn die Jungen zur Wahl gegangen wäre, hätte es nie einen Brexit gegeben. Ganz die genau. Quittung kriegen sie jetzt. Sie sterben alle an Corona. Wegen Brexit.
Wegen Brexit, genau.
Und wenn die Jungen alle zur Wahl gehen und wenn sie vor allen Dingen generationenübergreifend beeinflussen. Ich glaube schon, dass das jetzt diese Friday for Future Nummer auf die Eltern und die Großeltern, wir sind ja, also du zumindest bist ja schon in einem Großelternalter, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt meinen Enkel wahrnehmen und ernst nehmen. Das ist dieses kleine Kind von früher, ist jetzt 18 und steht auf der Straße und sagt gar nicht so blöde Sachen. Und die Freundin sagt genau das Gleiche und die finde ich auch ganz süß. Und da kann man ja mal drüber nachdenken. Das ist ein Effekt, der viel mehr da reingeht. Und liebe Hörer, auch wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, aber wenn die SPD 20% holt und die Grünen bei 20% bleiben, müssen die Linken nur 8 holen und schon ist alles klar. Weil die FDP fliegt dann raus. Das wäre auch schön, oder?
Das Szenario, damit kann ich mich sehr, sehr gut
anfreunden. Second-Partei, boah.
Vor allen Dingen, wir brauchen mal einen Wechsel. Ja, es muss sich mal was ändern. Ein Ruck muss durchs Land, verdammt normal.
Gerade im Alter. Naja, auf jeden Fall. Was ist, also in unserer Szene ist im Sommer gar nichts passiert, oder? Werbeagenturen, Mediaagenturen, was wollen die? Geld sparen.
Es gab die Tage eine schöne Aussage vom CEO, von also weltweiten CEO von der WPP, ne, für die Hörer. Das ist die mit Abstand größte Agenturkonglomeration, die es auf der Welt gibt, die größte Holding. Und der hat gesagt, es gibt in der WPP so gut wie keine Mitarbeiter über 30. Und deshalb denken wir nicht an die Vergangenheit. Und dafür hat die ein Bashing abbekommen.
Also geil. Ja, eine geile Aussage.
Vollidiot. So viel zum Thema Werbebranche. Ja, das reicht völlig aus, um die Situation der Branche zu beschreiben. Furchtbar.
So, kommen wir also zu dem Lied. Wir haben heute kein Gewinnspiel. Wir müssen mal überlegen, ob wir das weitermachen wollen. Da könnt ihr uns auch schreiben, podcast@tele5.de, ob ihr das weitermachen wollt, weil wir sind eben auf die Nummer gestoßen, dass wir immer nur Werbesprüche aus den 80er und 90er genommen haben, weil alle anderen aktuellen einfach unbekannt sind, weil sie niemand zuordnen kann, weil die Kommunikation nicht funktioniert heutzutage durch diese ganzen Quellen. So, wir können natürlich aber auch sagen, dass der Podcast Zwei Herren mit Hund mit diesen wunderbaren Menschen, uns beiden nämlich, weitergeht. Also es hat mit meiner Verbindung zu Tele5 nichts zu tun. Ich lasse mir auch im Norden ein Studio einbauen. Das wird auch im September geschehen. Das ist auch ein News. Dann,
das ist eine wundervolle Nachricht.
Ja.
Ich bin ja auch schon gefragt worden, ne? Schon heute.
Natürlich,
ne? Ob denn der Podcast weitergeführt wird.
Natürlich. Warum denn nicht? Ja, macht doch Spaß.
Ja.
Gut, dann sind wir jetzt ganz nah an dem Ereignis des Tages. Ihr müsst jetzt sehr hart sein. Wie gesagt, es ist im Gesang einiges schwach, in der Mischung auch. Also sowohl ich als auch Timo haben nicht den besten Tag gehabt, als das entstanden ist. Aber klingt, der Text ist schön, es ist rührend und es kommt von Herzen. Und ich weiß, dass ihr es schön findet. Und ansonsten wäre es das jetzt dann schon gewesen, weil wir schon wieder bei 50 Minuten sind. Ne?
Wundervoll. Es hat wieder so viel Spaß gemacht.
Wir schwafeln uns Löcher in den Kopf. Alles ja. Gute, lieber Thomas. Bis bald.
Dir auch. Tschüss.
Wir waren ein tolles Paar. Die ganzen langen 15 Jahre. Du warst echt kläglich und so klein. Wir sollten füreinander sein. Jetzt ist es Zeit, doch mal zu gehen. Wir werden andere Zeiten sehen. Wir trauen uns, allein zu gehen. Tschüss, Tele 5. Die Liebe meines Lebens ist vorbei. Wir können's noch nicht glauben, wir sind frei. Jetzt gehen wir andere Wege, sagt Goodbye. Du konntest nicht sich, auch nicht viel. Es war ein langes, schönes Spiel. Die Menschen haben uns geliebt, gestaunt, gedacht, das geht doch schief. Wir haben allen es gezeigt, so manche Sache echt vergeigt. Am Ende steht, es war so schön zu zweit. Tschüss, Tele 5. Die Liebe meines Lebens ist vorbei. Es wird was Neues geben, wir sind frei. Lang wollten wir es nicht glauben, aus vorbei. Wir schauen uns an und weinen leis, es ist ein riesengroßer Scheiß. Warum's so ist, wir wissen's nicht genau. Tschüss, Tele 5. Oh Mann, wie gern hab ich mit dir gelebt. In einer eigenen Welt haben wir geschwebt. Wir waren ein tolles Team, Mensch, Tele 5. Tschüss, Tele 5. Du wirst für immer bleiben, nah bei mir. Ich möchte ganz laut schreien, danke dir. Oh, du Liebe meines Lebens, Tele 5. Du Liebe meines Lebens.
Mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.